Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zukunft Mittelstand. Heute mit dem Arvid Zang von Greenheads. Herzlich willkommen, Arvid.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen und ich freue mich drauf.
Ja, wirklich schön, dass du da bist heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Für die, die dich noch nicht kennen, erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person. Wer ist Arvid?
Wer ist Arvid? Arvid ist Unternehmer, Geschäftsführer der Greenheads GmbH, mittlerweile sportliche 28 Jahre alt und habe quasi so diesen Karrierestart hinter mir, wie man ihn ab und zu in der Zeitung liest, von diesen jungen Hackern. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin gar kein Hacker. Ich denke mal, wir reden ja heute so ein bisschen über Hacking, IT-Sicherheit. Ich komme daher, dass ich mit meinem Schulfreund zusammen quasi angefangen habe, so das ein oder andere für uns zu entdecken. Also er war immer der ITler und ich so eher derjenige, der so die Pläne dahinter hatte, die kriminellen Machenschaften, und das hat uns dazu geführt, dass wir Step by Step aus der Schule durchs Studium und dann in die Unternehmensgründung gegangen sind, und heute sind wir hier und haben ein erfolgreiches Unternehmen, was Hackerangriffe simuliert.
Sehr cool. Das heißt, du sagst schon gerade so, du warst immer so das Criminal Mind hinter euch beiden. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Was für dunkle Ecken schlummern da in deiner Vergangenheit?
Ja, du hast ja gefragt, wer ist Arvid? Muss man ja ehrlich sein. Nee, das war eigentlich ganz anders. Und zwar in der Oberstufe ist jemand in der Schule zu uns gekommen. Hier fast gesagt aus dem Ausland, aber halt aus einem anderen Bundesland, aus dem Osten quasi. Und ist bei uns mit eingestiegen und wir haben uns ziemlich schnell angefreundet. Mein heute immer noch bester Freund und Geschäftspartner, Paul Werther. Und der ist halt so, der ist eigentlich so das technische Mastermind. Das ist so die Art Mensch, der hat, glaube ich, mit 9 Jahren hat er die Kindersicherungssoftware von seinem Computer geworfen, die sein Vater ihm drauf installiert hatte, indem er halt ein Linux gebootet hat statt einem Windows und die Windows-Software runtergeschmissen hat. Also wer macht das in dem Alter, ne? Und er hat sich quasi immer dafür interessiert, und als ich ihn kennenlernte, war ich so richtig Feuer und Flamme, weil ich habe halt Möglichkeiten gesehen. Ich sage ja, ich bin Unternehmer. Ich habe Möglichkeiten gesehen, wo vorher keine waren. Und das führte dazu, dass wir uns quer durch die Schule, durch die Schüler-Accounts, damals war Schüler-VZ, Studi-VZ und so ganz aktuell, durchgehackt haben, dass wir Klausuren von Lehrern erbeutet hatten, bevor die Klausur überhaupt geschrieben wurde. Die ging dann zum Schulhof auf einen guten Preis. Für einen guten Preis. Also da ist so das andere quasi in der Zeit passiert. Und dann irgendwann sind wir tatsächlich erwischt worden, und zwar von unserem stellvertretenden Schulleiter, unser Lehrer auch, gleichzeitig Mathematiker und ein ziemlich findiger, intelligenter Typ. Und der war aber, da hatten wir großes Glück, muss man sagen, der war so sportlich drauf, dass der gesagt hat, Leute, ihr habt hier quasi unser Schulnetzwerk gerade gehackt, ihr seid doch noch Kinder. Der hat uns das nicht übel genommen, der war begeistert und hat gesagt, okay, ihr sagt mir jetzt, wie ihr das gemacht habt, danach mache ich es sicherer und dann versucht es nochmal. Und hat es quasi sonst keinem erzählt. Und das ist quasi das, was wir heute beruflich tun. Da hat er uns so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst. Wobei man sagen muss, das war natürlich dann nicht direkt der Anfang, sondern dann sind wir alle seriös geworden nach der Schule, sind in die Studiengänge gegangen. Mein Kollege logischerweise Informatik. Ich, wie könnte es anders sein, habe dann Jura studiert. Und dann haben wir während des Studiums noch, damals die Evade Security, erst GbR, dann GmbH, zusammen gegründet, die es auch heute noch gibt, wo tatsächlich Penetrationstests, White-Hackings durchgeführt werden. Also ja, wir hacken Systeme unserer Kunden auf Anforderungen, zeigen Schwachstellen auf und helfen danach dabei, die zu beheben. Und dann etwas später, da kommen wir aber wahrscheinlich gleich noch zu, haben wir halt noch die ein oder andere Möglichkeit in der Branche erkannt und Greenheads als Tochtergesellschaft beziehungsweise als Plattform ausgegründet. Ist mittlerweile größer als Evate selbst, aber Greenheads und Evate sitzen immer noch im selben Büro. Es geht Seite an Seite. Paul Werther hat die Geschäftsführung von Evate inne, ich die von Greenheads, aber wir treiben nach wie vor ja, unser Unwesen in der Geschäftswelt, aber jetzt halt im Guten sozusagen.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber vielleicht holst du die Hörer nochmal dazu ab. Was ist der Unterschied zwischen einem White Hat und einem Black Hat?
Ja, der White Hat Hacker und der Black Hat Hacker. Black and White an der Stelle. Die Black Hat Hacker sind sozusagen die bösen Hacker, von denen man so in Filmen sieht, Nachrichten liest oder ja, wo man eine ganze Menge mittlerweile ja auch mitbekommt in den Medien. Und die White Hat Hacker sind dann Menschen wie wir, die mit denselben Methoden vorgehen wie die Black Hat Hacker, Systeme ebenfalls hacken, aber mit der Absicht, sie sicherer zu machen und nicht sie, ja, diese Schwachstellen auszunutzen. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, weil White Hat Hacker bedeutet immer noch Hacker zu sein. Das heißt nicht mehr, dass ich mir wahllos meine Ziele im Internet aussuche und drauf loshacke, sondern dass ich jetzt halt vorher, wie jeder Unternehmer, mit meinen Kunden Verträge abschließe, bevor ich irgendwas tue, was sonst illegal wäre. Aber wir sind immer noch Hacker in dem, was wir tun. Das heißt, wir bilden uns jeden Tag fort, wir sind immer in der Community unterwegs, tauschen uns da aus, wir entwickeln uns weiter. Und White Hat Hacker zu sein bedeutet eben nicht, so zum Beispiel IT-System-Admin zu sein oder sowas. Das ist wirklich ein ganz anderes Berufsfeld. Und dementsprechend sind wir da auch eine kleine, relativ einzigartige Spezies, sage ich mal, die neben der normalen IT-Welt koexistiert.
Das hast du schon gesagt, ihr seid in der Community unterwegs, ihr tauscht euch aus. Inwieweit hat man da auch Überschneidung? Also gibt es dann auch so eine Gray Zone, sage ich mal, zwischen Black and White?
Prinzipiell gibt es sowas. Also die Communities, in denen wir uns bewegen, sind hauptsächlich White Hat Hacker logischerweise. Da gibt es auch tatsächlich keine Ländergrenzen oder sowas. Da ist sehr, sehr viel international. Beispiel dafür, all unsere White Hat Hacker, bevor wir sie einsetzen in Kundenaufträgen, müssen die bei uns ein Zertifikat bestehen. Und da verlassen wir uns auf den amerikanischen Anbieter beziehungsweise auf den Weltmarktführer Offensive Security. Das heißt, jeder unserer Prüfer ist mindestens OSCP, sprich Offensive Security Certified Professional, weil die Amis da einfach deutlich weiter sind als wir. Und wenn man zum Beispiel diesen OSCP besteht, gibt es noch andere Zertifizierungen, die wir auch machen. Aber sobald man die quasi besteht, bekommt man überhaupt erst exklusiven Zutritt zu Räumen, wo ja auch andere OSCPs und dergleichen sind, wo man sich austauschen kann. Man ist viel unterwegs, man ist in der Community, vor allem auch mit Entwicklern von Sicherheitstools. Wir entwickeln selber Sicherheitstools, die wir auch Open Source machen. Wir sagen alles Community, wir nehmen viel, was Open Source ist, wir geben zurück an die Community und da tauscht man sich mit den anderen aus. Also wir hatten erst vor kurzem jemanden, der auch in einer Software von uns gesagt hat, hey, an der und der Stelle könnte man das und das noch sicherer machen. Und da haben wir gesagt, ja, super cool, und haben dem eine große Flasche Champagner geschickt und uns bedankt und ihm bei seinem Projekt auch geholfen. Und das ist was in der Sicherheitsszene wahnsinnig wichtig ist. Derjenige, der da für sich sagt, ich bin der Allerbeste und ich mache hier nur mein Ding und nicht mehr nach rechts und links die Türen öffnet und sich unterstützen lässt, der wird zwangsläufig zurückbleiben, weil bei den Black Hat Hackern, da gibt es solche Grenzen nicht.
Okay. Kann es sein, dass auch ein Black Hat Hacker irgendwann mal ein White Hat Hacker wird? Ist das ein Part von der Zertifizierung, da auch einen Background-Check zu den Personen machen? Weil ihr geht ja schon an, sage ich mal, an sehr sensible Themen ran. Und im Zweifelsfall geht da ja auch in Sicherheitslücken von Konzernen mit rein. Und da ist wahrscheinlich auch für die Unternehmen wichtig, irgendwie zu wissen, okay, da habe ich mit einer vertrauenswürdigen Person zu tun, die ich gerade an meine Systeme lasse.
Auf jeden Fall, das ist ein großes Thema. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich Kevin Mitnick. Sagt wahrscheinlich nicht jedem was, der nicht aus der Szene kommt, aber jedem in der Szene, da ist das so eine Koryphäe. Kevin Mitnick war Black Hat Hacker, war auch FBI's Most Wanted, war auf der Most Wanted List längere Zeit. hat dann, jetzt müsste ich lügen, ich habe die Geschichte nicht komplett im Kopf. Ich glaube, der hat auch seine paar Jahre Knast abgesessen und ist danach rausgekommen und hat seine eigene IT-Security-Firma eröffnet. Als ehemaliger FBI, Most Wanted kann man sich vorstellen, was der jetzt für einen Kundenstamm hat, weil er halt einfach super gut ist in dem, was er tut und dann geläutert oder nicht. Unterstellen wir ihm mal, dass er jetzt einfach moralisch ein besserer Mensch ist, aber ich würde sagen, gut, er hat seine Zeit abgesessen und danach erkannt, mit dem, was er da kann er auch auf legale Weise Geld verdienen. Und natürlich wird es den einen oder anderen geben. Und ich sage mal, jetzt ohne mir da selber ins Knie zu schießen, aber auch was ich am Anfang erzählt habe, so aus unserer Schulzeit, so das hat natürlich dann, haben wir auch mal geguckt, okay, könnten wir den örtlichen Copyshop hacken, wo jeder seinen USB-Stick abgibt und wir haben da was drauf. So, wir haben dann nur nichts damit gemacht, sozusagen. Aber diese Grenzen erweitert, gerade in diesem Alter mit 16, 17, wenn man diese Möglichkeiten hat, diese Grenzen auszutesten, das tut jeder, der in dieser Lage ist. Also jeder, der diese Hacker-Neugier hat, sage ich mal. Und so gesehen wäre das ja auch ein Umstieg von Black Hat zu White Hat, nur dass wir halt als Black Hats keinen wirklichen Schaden angerichtet haben. Es gibt ja jetzt teilweise diese Berichte über irgendwelche, ich sag mal, vom Alter her Kiddies, die da in der Regierung Sachen gehackt haben. Viele der heutigen aktiven White Hat Hacker haben derartige Sachen in ihrer Jugend gemacht. Das wurde nur von den Medien nicht so aufgebauscht, weil die entweder keinen Schaden angerichtet haben oder nicht so doof waren, sich erwischen zu lassen. So die zwei Themen gibt es da so hinter. Aber ich denke mal, wer heute wirklich als White Hat Hacker erfolgreich sein will, der muss in irgendeiner Form zumindest auch mal dieses Black Hat Hacker denken, leben oder gelebt haben. Es reicht nicht einfach, IT zu studieren und zu sagen, jetzt werde ich Sicherheitsexperte.
Wichtigen Punkt, den du ansprichst. Die Frage, die ich mir dabei stelle, du sagst natürlich vollkommen richtig, es geht darum, Grenzen auszutesten, es geht darum, einfach auch Erfahrungen zu sammeln, dass man dann aber auch ein Stück weiter in die Black Hat-Szene auch reingezogen wird. Hat das also damit zu tun, dass wir momentan einfach noch nicht genügend da aufgestellt sind, solche Fähigkeiten und Kompetenzen auch zu fördern, auch schon zu einem sehr frühen Stadium und dann die Leute halt abholen. Aber die Ausbildung passiert halt eigentlich komplett in einer Grauzone, sag ich mal, autodidaktisch in der Community unterwegs.
Genau, also das ändert sich jetzt alles noch ein bisschen, als wir angefangen haben. Das war wirklich so, wir haben in der Schulzeit, wir haben Bücher dazu bestellt und gelesen, also wirklich papiergeschriebene Bücher. So, heute gibt es Websites, die einen Schritt für Schritt quasi durch diese Anfangswelt führen. Das war für uns damals viel schwieriger. Und für uns gab es keine andere Möglichkeit, als auszuprobieren. Weil da gab es keine Tutorials im Internet, keine YouTube-Videos. Da gab es einfach nur wir hatten ein Buch, The Hacker Book damals, ich glaube Version 2, mit einer CD. Und auf dieser CD waren zahlreiche Viren-Trojaner, irgendwie 1000 Stück. Von denen haben ungefähr 10 funktioniert. Und eins von denen war der sogenannte Diskfucker. Und er hat genau das gemacht, was er verspricht. So, in dem Moment, wo man diese Datei ausgeführt hat, hat der quasi einem die Festplatte so zerschossen, dass man wirklich sein System neu installieren musste. Und für uns war das dann so eine Art Sport, welche unserer Schulkollegen, die ja wussten, was wir machen, wir dazu bringen können, das war dann hauptsächlich mein Job, Thema Social Engineering, Phishing-Mail, sonst was, damals über ICQ diese Datei zu versenden und Leute dazu zu bringen, da drauf zu klicken. So, und das so haben wir das gelernt, sage ich mal. Und das ist heute immer noch was ganz Wichtiges. Man kann heute mit Online-Kursen und so sehr, sehr weit kommen. Aber was? Wir hatten am Anfang, ich hatte schon mal gesagt, White Hat Hacker, Black Hat Hacker ist ein wichtiges Thema, weil man halt nicht nur Informationssicherheitsspezialist oder IT-Sicherheitsspezialist. Zum Beispiel, wir haben schon Penetrationstests dahingehend für uns erfolgreich abgeschlossen, in einem Hotel zum Beispiel, dadurch, dass ich der Putzfrau die Karte geklaut habe, die Zimmerkarte, und wir die kopiert haben. So, das ist eine. Wenn ich einfach als ITler da reingehe und nach IT-Sicherheitslücken nach Schema F suche, dann komme ich irgendwann, dann werde ich bestimmt viel finden, aber ich komme irgendwann an Grenzen. Wenn ich dann aber sage, okay, ich denke wie ein Krimineller, ich bin Black Hat, ich will einfach nur diesen Laden auseinandernehmen, auf gut Deutsch, dann eröffnen sich mir ganz andere Wege und Türen. Und wenn ich so arbeite und meinen Kunden auf diese Art angreife und ihn dagegen absichere, und sei es in dem Putzfrauenbeispiel mit so einem 1-Euro-Ski-Clip, wo man die Karten immer an der Kleidung befestigen kann, dann habe ich wirklich Sicherheit erhöht. Und das ist was, das kann man, denke ich mal, nur begrenzt lernen. Da muss man sich selbst zu motivieren.
Interessanten Punkt, den du ansprichst, weil normalerweise sagt man ja auch gerade IT-Lern nach, dass sie nicht unbedingt die kommunikativsten sind, Und jetzt sprechen wir darüber, dass es hier auch ganz viel um Social Engineering geht. Das ist ja auch eine Art zu hacken, aber mit einer ganz anderen Komponente.
Ja, auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, das ist jetzt heute ein bisschen ironisch, weil ich jetzt hier in meinem Greenheads Hoodie stehe, um alle Klischees zu erfüllen. Normalerweise, wenn ich irgendwo als Speaker auftrete, dann tue ich das auch gerne im Anzug und sage auch einen Satz von mir, nämlich der moderne Hacker trägt Anzug. Weil das halt nun mal so ist. Man darf sich das nicht mehr so vorstellen, dass ein Hacker nur noch eine einzelne Person ist, die halt bei Mama im Keller sitzt, Pizza isst und irgendwie da Schabernack treibt, sondern Hacking ist ja ein Handwerk und ist heute ein Geschäft. Es ist ein Riesengeschäft. Und wo ich ein Geschäft habe, da habe ich ja nicht nur die Techniker, sondern da habe ich ja auch Leute, Marketing, Vertrieb, Geschäftsführer und, und. Ja, quasi das, was ich auch bei uns mache. Ich bin nicht der Techniker, aber ich bin trotzdem in viele Angriffe involviert, die wir fahren, viel Planung involviert, solche Social Engineering-Geschichten involviert. Und ein starkes Beispiel da ist für mich, das ist jetzt einige Jahre schon her, aber dem einen oder anderen dürfte das noch in den Ohren klingeln, diese WannaCry-Attacke, die ja so als der größte Hackerangriff des 21. Jahrhunderts bisher gewertet wurde, wo zum Beispiel die Bahn und mehrere Automobil ja, Großkaliber betroffen waren. Da hat man davon gesprochen, dass das ein Riesenangriff war. Hintergrund der ganzen Geschichte, kleiner Abschweif dazu. Hintergrund der Geschichte war ja, dass einfach ja, ich sag mal, Schadprogramme, die Geheimdiensten sonst vorbehalten waren, in die Welt gekommen wurden, in die Welt gelangt sind. Also quasi dadurch, dass da ein Angriff passiert ist auf diesen Geheimdienst selbst. So, long story short, da ist dann jemand rumgelaufen und hatte, sagen wir mal, 10 Schwachstellen, mit denen er in jedes Windows-System einfach einbrechen konnte. In jedes. Das kennt man aus Actionfilmen, da wird dann immer gesagt, ja, der eine Schlüssel, womit man jeden Computer hacken kann, der ist Milliarden wert. So, das hatten wir in der Realität. Der hatte nicht einen, der hatte 10 dieser Schlüssel. Beispiel jetzt 10. Und dann hat er gesagt, er will die verkaufen. Und hat die, glaube ich, für, ich glaube, 1 oder 2 Millionen irgendwo ins Darknet gestellt. Und er hat keine Käufer gefunden. Weil einfach, wenn ich heute ein Unternehmen hacken will, da brauche ich keinen Superschlüssel. Ich kriege das mit 2, 3 gefälschten Mails hin und gut ist. Und was dann passiert ist, ist, dass dann, jetzt sind wir nicht ja bei Hackern, sondern bei dem Verkäufer, der Vertriebler. Was sagt der Vertriebler? Er hat hier ein Produkt, was eigentlich wahnsinnig viel wert ist, aber keiner kauft es gerade. Er gibt eine Kostprobe. Und was der gemacht hat, ist, der hat von diesen 10 Schlüsseln, die er hat, hat er 2, 3 einfach gratis ins Internet gestellt. Und darauf hat dann ein Hacker diese WannaCry-Attacke aufgebaut. Das war nichts anderes als ein Marketing-Gag. Und das ist was, was man verstehen muss, weil danach wurde es still darum. Und ich habe damals schon gesagt, es wird noch mehr kommen, weil die anderen 7 Schlüssel wurden dann, ich glaube, die hat er dann zu einem monatlichen Abo mit irgendwie 10.000 Euro pro Monat oder so verkauft. Der hat einfach nur sein Geschäft angepasst. Und das ist was man erkennen muss. So funktioniert Hacking auch heute sehr viel, dass man sagt, das sind nicht mehr nur diese Hacker, die einen direkt angreifen, sondern es ist ein Riesengeschäft. Und das führt dazu, dass man auch, wenn man jetzt nicht den Supergeek unbedingt als persönlichen Feind hat, das führt dazu, dass man einfach aus geschäftlichen Interessen in den Fokus von so einer ganzen Geschichte gelangen kann.
Okay, also da steht schon ein richtiges Business mittlerweile dahinter. Und selbst wenn ich Black Hat bin, ist da natürlich am Ende auch eine Monetarisierungsabsicht dahinter. Und du hast gerade schon angesprochen, in Filmen wird das ja immer sehr kryptisch dargestellt. Jemand tippt sehr aufgeregt auf den Computer und jetzt brauche ich noch 30 Sekunden. Ist das was, was man sich in der Realität auch so vorstellen kann? Oder beschreib mal, wie läuft sowas ab, wenn ihr jetzt Unternehmen hackt? Wie geht ihr vor?
Wie immer ist es stark übertrieben, aber ein Fünkchen Wahrheit ist natürlich immer dabei. Es kommt ja nicht von nichts. Also wir gehen normalerweise so von, wenn wir wirklich freie Hand haben und können machen, was wir wollen, dann fangen wir natürlich von außen nach innen an, weil also in der Art der Prüfung. Absichern tut man immer von innen nach außen. Muss schon mal nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber der Angriff erfolgt normalerweise von außen nach innen, weil am einfachsten ist es für mich natürlich, wenn ich der besagte Mensch auf der Couch bin und von da aus schon völlig durchgehe. So, und das funktioniert dann, ja, ich gucke im ersten Schritt kryptisch. Ich gucke, finde ich irgendwelche IT-Sicherheitslücken auf extern erreichbare Systeme. Weil wenn ich das schaffe, ja, wir sind alle, wir haben alle Sozialphobien, dann kann ich quasi ohne jeden menschlichen Kontakt mein Ziel erreichen. Das gibt es. Wenn ich da, und das ist öfter als man denkt der Fall, gar nicht so reinkomme, weil halt einfach wenige Schnittstellen nur noch außen geöffnet sind, und die sind gut gesichert. So in dem Moment muss ich mir Gedanken machen, wie komme ich in das Netzwerk rein? Ich nehme schon mal vorab, in dem Moment, wo wir in einem Netzwerk sind, haben wir eine Erfolgsquote von fast 100%, dass wir wirklich an alles irgendwann kommen. Das ist dann eine Frage der Zeit. Aber wie komme ich in das Netzwerk rein? So, wenn ich das jetzt nicht dadurch hinkriege, dass ich halt eine technische Schwachstelle von außen finde, dann bleiben mir direkt zwei Möglichkeiten. Das ist einmal Thema Social Engineering. Genau, ich versuche über eine gefälschte E-Mail oder ähnliches, fingierte Telefonate oder da gibt es noch schönere Möglichkeiten, versuche ich, dass mir jemand quasi die Tür öffnet. Wie mit einer gefälschten E-Mail und einer der Mitarbeiter klickt da auf was Doofes, gibt sein Passwort ein und öffnet mir als Angreifer quasi die Tür. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, ich gehe wirklich physisch hin. Das heißt, ich gehe zum Unternehmen hin, wenn es hier in der Nachbarschaft ist und gucke halt wirklich, was kann ich tun? Komme ich da in den Empfangsbereich? Kann ich mich als Kunde vorstellen oder als potenzieller Partner? Werde da eingeladen und in einen Besprechungsraum gesetzt, wo irgendwelche LAN-Dosen sind, wo ich jetzt wieder physisch Zugang zu einem Netzwerk bekomme? So, das ist dann wirklich ein Punkt, wo es darum geht, wie komme ich in das Netzwerk rein? Wenn ich dann im Netzwerk drinnen bin, und das ist ja die eigentliche Arbeit, die wir dann haben, dann bin ich schon da, es sieht dann nicht so kryptisch und nur 30 Sekunden aus wie im Film, aber da beginnt die Arbeit, wo wir uns wirklich technisch von System zu System arbeiten müssen und versuchen müssen, die Rechte, die wir haben, zu erweitern. Von ich bin ein einfacher Benutzer im Netzwerk zu dieses Netzwerk gehört mir.
Okay, spannende Sache. Ja, lass uns mal so ein bisschen über deine Unternehmerrolle sprechen. Du bist seit 2015 mit eWelt gestartet, damals auch mit dem Philipp zusammen. Frage hierhin, normalerweise sagt man ja Business mit Freunden lieber nicht. Ihr kennt euch schon relativ lange. Was hat euch damals dann bewogen zu sagen, komm, lass uns hier mal gemeinsam was aufbauen?
Das waren die Sozialphobie meines Kollegen. Also nicht Philipp, Paul, also mein Kollege Paul hat, also wir hatten quasi neben der Schule schon so ein bisschen Kleingeld damit verdient, dass wir für kleine Unternehmen Websites gebaut haben, so durch seine IT-Kenntnisse und ich war dann halt der, der die Texte verfasst hat, da gab es das halt. Wir sind nach der Schule dann beide in ein Unternehmen gegangen als Werkstudenten, er hat da die IT-Sicherheit aufgebaut, ich war im Controlling. Und wir hatten aber diese Website, dass wir Websites bauen, noch im Netz stehen. Und er hatte auf seiner Website auch noch eine Unterseite mit IT-Sicherheit, weil er das halt die ganze Zeit gemacht hat, nur noch nicht verkauft hat quasi. Und dann war er, deshalb ich habe gesagt, das war während des Studiums, er war auf dem Weg zu einer Klausur, einer Uni-Klausur, als ihn jemand auf dem Handy angerufen hat. Und er war eigentlich total genervt, wollte gar nicht drangehen. Und da war dann ein Unternehmen von Versicherungsmaklern. Und er dachte erst, sie wollen ihm was verkaufen und war total gestresst, aber die wollten tatsächlich einen sogenannten Penetrationstest, den er auf seiner Website hatte, bei ihm einkaufen. So, danach rief er mich völlig aufgeregt an, weil, jetzt sind wir wieder Thema, ITler, Sozialphobien. Er hat sich nur gesagt, oh Mann, und die wollen da mit mir reden und dergleichen. Und ich habe gesagt, Paul, ist kein Thema, ich komme mit, ich mache das schon. Und dann, waren wir da und all unsere Freunde, Bekannten, sonst was haben uns empfohlen, da einen Auftrag zu machen und das Geld mitzunehmen, weil man hat als Whitehead-Hacker mit entsprechenden Zertifikaten auch einen Tagessatz, der recht ordentlich ist, sagen wir mal. Aber ich habe damals dann gesagt, nee, wir haben doch ganz andere Möglichkeiten. Wir gründen hieraus eine GbR, wir Optionen erkennen und bieten denen das ganz günstig an. Aber die als Versicherungsmakler, die haben doch bestimmt gute Golfkontakte und können uns dann den einen oder anderen weiteren Auftrag verschaffen. Ja, und so ist das passiert. Also wir sind dann ohne Vertrieb eingestiegen, die haben das mitgemacht, die sind unser Partner geworden, die haben angefangen, ihren Golfkollegen und auch Kunden, das ging da auch gerade los mit IT-Cyberversicherung, zu sagen, hey, lass das Ganze doch mal überprüfen. Die Jungs sind zwar erst Anfang 20, aber die sind gut in dem, was sie tun. Und dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, das kann man sonst nicht kaufen mit irgendwie Vertriebseinkauf oder sowas. Und das hat für uns super funktioniert. Und ein Jahr später ging es zur GmbH. Und dann, ja, dann war es gar nicht so lange später, dass wir auch Greenheads gegründet haben. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir, ich hatte es schon gesagt, eigentlich jedes Unternehmen in irgendeiner Form hacken können. Das ist eigentlich eine Frage der Zeit. Das ist ganz normal. Und da ist uns halt aufgefallen, dass wir innerhalb der ersten Stunden zwar das Unternehmen nicht unbedingt hacken können, aber sagen können, wohin die Reise geht. Wir wissen innerhalb der ersten Stunden, okay, werden wir hier am Ende der Woche mit einem Lächeln rausgehen oder brauchen wir nur 2 Tage, um mit einem Lächeln rauszugehen? Und das hat uns dazu bewegt zu sagen, es gibt doch noch ganz andere Möglichkeiten, IT-Sicherheit massentauglich zu machen. Das ist halt eben nicht nur der sehr hohe Beratersatz ist für einen solchen Whitehacker, davon gibt es nicht so viele und die muss man sich halt auch leisten, sondern dass wir quasi als Abfallprodukt dieses Penetrationstests all die Arbeit, die wir investieren in unsere Weiterbildung, täglichen Recherchen, Eigenentwicklung auch von Software- Sicherheitslösungen, dass wir all das nutzen, um zu sagen, wir bilden uns eine Art Prüfkatalog, wo wir extern erreichbare Systeme in 1, 2 Stunden mit abtesten können. Und wir verkaufen diese Tests, diese Prüfungen als regelmäßige IT. Wir haben die dann Security-Checks genannt, zu einem Pauschalpreis, der viel, viel, viel geringer ist, als dieser reine Penetrationstest. Mit dem großen Unterschied, in einem Penetrationstest oder Whitehacking finden wir Schwachstellen, nutzen sie aus und gucken, wie weit kommen wir damit. In dem Security-Check finde ich die Schwachstellen, aber ich nutze sie nicht aus. Ich sage meinem Kunden nur, hey, du hast da was, ich weiß nicht, wie weit ich damit komme, mach's zu. Um halt quasi ein gewisses Standardsicherheitsniveau zu erreichen. Und das hat für uns dann ja zur Greenheads-Gründung geführt. Einfach Gründung, weil wir gesagt haben, neues Geschäftsmodell birgt immer Risiken. Warum was gefährden, was wir aufgebaut haben? Wir machen eine zweite GmbH draus. Und das läuft für uns ziemlich erfolgreich und gut, weil wir einen wunderschönen Nebeneffekt damit haben, den wir nicht abgesehen haben. Wir haben gedacht, wir machen IT-Sicherheit massentauglich für kleine Unternehmen und Mittelstand, was wir damit getan haben. Aber wir haben nicht bedacht, dass auch sehr große Unternehmen bis Konzerne nicht zum Beispiel ein System haben, was von außen erreichbar ist, ich sage jetzt mal eine Website, sondern die haben dann halt 120. Und die können auch die 120, egal Budgetzeit, sonst wie, nicht einmal im Jahr alle durch so einen Penetrationstest laufen lassen. Einfach zeitliche Ressourcen fehlen da. Aber die können sagen, die testen ihre Hauptseite jedes Jahr. Und diese 120 kleinen Seiten, davon machen die einfach 10 im Monat mit uns. Und wenn sie irgendwo was neu ändern oder irgendwo eine neue Unterfirma einkaufen oder sonst was, schieben sie das einfach schnell unser Kontingent mit rein. Und das ist was, das hat uns dann einen ziemlichen Push gebracht. Damit haben wir gar nicht gerechnet, aber es hat wunderbar funktioniert. Und ja, jetzt stehen wir hier, wo wir stehen.
Ja, ihr schreibt ja auch bei euch, oder ihr sagt ja auch von euch, ihr seid die erste Plattform, die sowas auch letzten Endes möglich macht. Wenn du sagst, die erste Plattform, jetzt ist es ja auch noch nicht so lange her, dass es euch gibt. Du sagst auch, im Prinzip habt ihr eine Erfolgsquote von 100%. Da stellt sich mir die Frage, heißt das, wir leben in einer maximalen Unsicherheit und machen hier ganz, ganz viel falsch als Unternehmen? Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist normal, das wird sich auch nicht ändern lassen?
Teils, teils. Also wir leben nicht in maximaler Unsicherheit, aber wir leben in einer Zeit, wo das Thema noch nicht genug verstanden wird. Thema ist Awareness oder Verständnis für IT-Security. Viele glauben, dass ihr Haus-ITler, egal wie gut er ist, sei unabhängig davon, dass der auch Sicherheitsspezialist sein muss. Viele ITler sind sehr dankbar, wenn wir ihren Chef sagen, das sollte der nicht sein, das ist ein völlig anderer Job. Als wir unser Netzwerk hier aufgebaut haben, haben wir uns ITler unserer Kunden dazu geholt, die uns dabei geholfen haben, weil es nicht unsere Kernkompetenz ist. Das heißt nicht, wir sind besser, sondern es ist einfach eine ganz andere Sparte. Und man hat viele, gerade in der Geschäftsführung, gerade in der älteren Geschäftsführung verankert, hat man so diese Denke, IT muss funktionieren. Ich gebe ja Geld aus dafür, dass ich da 3 ITler sitzen habe, die eigentlich 6 sein müssten, aber die 3 kriegen das auch schon hin. Ach ja, und jetzt machen die bitte auch noch Sicherheit. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist dieses Thema Mensch, dass da die Awareness, also wenn wir solche gefälschten E-Mails aufsetzen, Phishing-Attacken fahren, ja, wir machen die sehr gut, aber wir machen die auch absichtlich noch so, dass man sie als Angriff erkennen kann. Es geht ja darum, jemanden zu schulen und nicht darum, jemanden fortzuführen. Und die Erfolgsquote ist für unseren Geschmack immer noch viel zu hoch an der Stelle. Die Menschen lesen zwar immer davon, aber es hat noch dieses Thema, ja, es wird mich ja schon nicht betreffen. Und das ist was, daran kann man auf jeden Fall arbeiten, daran kann man justieren. Wenn man heute denkt, was man sich an Hardsoftware einkauft, das ist, vieles davon wird ja regelmäßig gesichert. Und wenn man jetzt hier die ganzen Windows-Sachen sind, Microsoft haut ständig Sicherheitsupdates raus. Wenn man die richtig macht und so, dann hat man da ja auch ein gewisses Sicherheitsniveau. Jetzt habe ich von den 100% gesprochen, die wir es schaffen, dann die Kunden quasi anzugreifen und unsere Ziele zu erreichen. Das klingt natürlich schön für uns, aber das ist auch absolut logisch. Wenn was wir machen bei Unternehmen, ist ja eine Art Einbruch. So, nur halt auf IT-Ebene. Was nicht immer einfach geht, ist, dass man quasi von außen vor dem Haus steht und über technische Schwachstellen einfach einbrechen kann. Da hatten wir jetzt das Thema Mensch und so weiter. Das Thema internes Netz ist aber was ganz anderes. Das heißt, man gibt dem Einbrecher, man lässt den Einbrecher quasi in sein Haus und sagt dann, versuch an meinen Schmuck zu kommen. So, da wird die Erfolgsquote eine ganz andere sein. Natürlich ist die höher. Aber das ist was Unternehmen zumindest einmal prüfen müssen. Weil man sollte immer davon ausgehen, dass der eigene Mitarbeiter zum Angreifer wird. Nicht, weil man seinem Mitarbeiter nicht traut. Ich meine, laut 1000 Statistiken kommen viele der Angriffe von innen heraus. Sondern auch, weil in dem Moment, wo ich mit so einer Phishing-Attacke, wenn ich dir so eine Mail schicke, du gibst mir deinen Nutzernamen und Passwort. Und jetzt gehe ich darüber in dein Netzwerk. So, wer bin ich denn dann im Netzwerk? Ich bin du. Das heißt, dein Netzwerk muss davor gefeit sein, dass du es angreifst. Nicht, dass irgendjemand da draußen es angreift, sondern dass jemand da drinnen es angreift. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwann schon mal jemand reinkommt und dann sein Netzwerk so aufbaut, dass dem das aber nicht gleich alles bringt, so, dann kommen wir dazu, dass der Angreifer da vielleicht 1-2 Wochen braucht. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Aber dann ist man in einer Stelle, wo man wirklich, um einen Schaden zu bekommen, schon einen gezielten Hackerangriff von irgendeiner Profitruppe gegen sich braucht. Das haben Unternehmen nicht, das Risiko, viele. Viele haben das Risiko, dass sie einfach so auf der Abschussliste landen. Und dagegen kann man sich schützen, wenn man die Türen von innen richtig zumacht.
Ja. Okay, das heißt, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil hier habe ich ja teilweise noch nicht mal unbedingt eine IT-Abteilung, sondern teilweise ist das ja wirklich, ich arbeite viel mit unterschiedlichen Tools, gehe davon aus, dass die natürlich gesichert sind. Also was ist so die größte Herausforderung eigentlich für Unternehmen? Weil du sagst ja schon, es fehlt ganz viel die Awareness. Also der Anspruch ist ja immer noch, ich habe einen ITler und der kann IT, nur genau. Da hat sich ja einiges getan.
Ja, die größte Herausforderung, und jetzt gehen wir mal weg von der IT, ist eigentlich, wie in allen Bereichen, der richtige Fokus. Und was ich als Problem sehe, am Anfang war es ein Problem für uns. Okay, wir haben uns unseren Namen gemacht, jetzt ist es ein Problem für unsere Kunden, also nicht für unsere, sondern für Unternehmen generell da draußen. Also seit Snowden in den Medien war, sind so viele Sicherheitsunternehmen mit Sicherheitsleistungen aus dem Boden gesprossen, die was auch immer verkaufen. Und ich habe ja gerade schon, oder du hast es gerade gesagt, wir haben uns da als die erste Plattform, die da das umfassend anbietet, da waren wir zum Glück noch sehr, sehr früh am Markt. Was man schon kaufen kann, ist solche Sicherheitsprüfungen, wie wir die ja auch anbieten, einfach so im Internet. Vieles von den Sachen, oder eigentlich fast alles, ist aber dann rein softwarebasiert. Und das ist halt was, wie soll denn der normale Mittelständler, sage ich mal, wie soll der denn wissen, dass da steht ja auch IT-Sicherheit dran, das hat vielleicht einen ähnlichen Preis, wie soll der denn wissen, dass dieser reine Software-Scan keinen menschlichen Whitehead-Hacker ersetzt? Und das ist was, diese Angebotsvielfalt, die es da gibt, die sorgt dafür, dass viele nicht mehr wissen, was ist sicher, was ist unsicher. Es ist uns wirklich schon, ich glaube, 4-mal passiert, dass wir in Penetrationstests bis dato unbekannte Schwachstellen in Firewall-Systemen gefunden haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich als Unternehmen eine Firewall kaufe, die 5- bis 6-stellig kostet, in richtig groß, und die sämtlichen Netzwerkverkehr live verschlüsselt, was passiert denn, wenn der Angreifer diesen Schlüssel bekommt? Das muss man sich mal reinziehen. So, und jetzt ist es halt so, dass Security, so Firewall-Anbieter müssen, weil jetzt gibt es plötzlich 10 mehr als gestern, es geht darum, das meiste zu liefern, und zwar schnell zu liefern und zwar günstig zu liefern. So, und was bleibt auf der Strecke? Die Sicherheit. Selbst bei Sicherheitsanbietern bleibt die Sicherheit auf der Strecke. So, und was kann man dann als normaler Unternehmer machen? Man hat da eine Angebotsliste von, man hat 50 Angebote, sucht sich eins raus, was gut klingt, und dann kommen plötzlich auf Empfehlung vom Golfpartner, kommen dann plötzlich mal ein paar 20-jährige Jungs ins Haus und legen das Teil auseinander. Und das ist ein Problem, was wir haben, was auch in der Awareness wirklich verankert ist, dass heute irgendwie alles als IT-Sicherheit verkauft werden darf. Es gibt genügend Unternehmen, die verkaufen Software-Scans als Penetrationstests, weil das kein geschützter Begriff oder dergleichen ist. Und die nehmen auch dasselbe Geld dafür, und man kriegt auch einen Report, der ähnlich lang ist. Da kriegt man 80 Seiten False Positives automatisch generiert. Und damit kann man nichts anfangen, aber man hat besten Wissens und Gehwissens gehandelt, und da kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen. Und das ist ein Problem, was wir wirklich haben, dass es da an Awareness mangelt. Und das ist der Punkt, warum ich ja auch schon mal im Vorgespräch, als wir vorhin schon mal so geredet haben, gesagt haben, wir versuchen gerade viel auch mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden auch über sowas hier, was wir heute gerade tun, zu kommunizieren, Und zu sagen, wir verkaufen jetzt halt eben nicht unsere Leistungen direkt für Summe X, sondern wir reden erstmal drüber, wir decken Dinge auf. Ich gebe Sicherheitstipps in Videos, das mache ich ständig unentgeltlich. Ich sage, in dem Moment, wo Unternehmen in der Lage sind, das Thema erstmal für sich wirklich zu erfassen und die Spreu vom Weizen zu trennen, in dem Moment profitiere ich davon. So, da brauche ich kein Preisschild an ein, zwei schöne Hinweise zu hängen, sondern ich glaube, wenn wir alle etwas sicherer werden, erstmal diesen ersten Schritt gegangen sind, dann wird der Langlauf quasi für alle etwas leichter.
Ja, den Link können wir gerne mal in die Shownotes packen, sodass jeder da die Möglichkeit hat, zumindest sich mal mit den Basics auseinanderzusetzen. Und vielleicht noch als ein Goodie obendrauf, mach doch mal die Abgrenzung, was ist für dich ein Penetrationstest?
Wir haben auf unserer Seite den Slogan, den ich mal geprägt habe, Menschen definieren IT-Sicherheit. Was ich gerade gesagt habe, soll nicht dagegen schießen, dass man Software-Scans macht. Die sind super wichtig. So ein Scanner kann viel, viel mehr in kürzerer Zeit sehen, logischerweise, als ein Mensch. Aber zu sagen, Software-Scan reicht, um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das stimmt einfach nicht. Für uns ist es wichtig, wir sagen sogar, wir machen White-Hacking und keinen Penetrationstest, weil ein Penetrationstest heißt für mich, ich teste IT-Systeme und oder Menschen, die mit den IT-Systemen zusammenhängen, auf Sicherheitslücken. Dazu setze ich Software ein, die mir beim Scannen hilft, und ich setze einen Menschen ein, der manuell über die Dinge geht und teilweise sogar auf Code-Ebene nach den falsch gesetzten Kommata sucht. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen nicht nur Penetrationstests, sondern wir machen Whitehacking. Und das ist das Beispiel, wie ich es am Anfang gesagt habe, der Putzfrau die Karte klauen. Whitehacking ist für mich, ich simuliere einen Hackerangriff. Und es gibt keine Regeln. Und es gibt keinen Standard, weil Hacker halten sich nicht an Standards. Es ist einfach nur, da ist jemand und man sagt diesem jemanden, versuch in mein Haus einzubrechen, und wenn du es schaffst, sag mir wie, hilf mir, mich sicherer zu machen, danach versuchst du es nochmal, und wenn du es nicht mehr schaffst, dann gibst du mir deinen Stempel und dann bin ich deutlich sicherer als vorher.
Okay. Wie seht ihr oder wie siehst du auch das ganze Thema Homeoffice jetzt? Oder generell Remote Work ist ja jetzt gerade auch sehr en vogue. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass viele Unternehmen schon eine Herausforderung haben, generell im Unternehmen selber die Sicherheit zu schaffen. Jetzt sprechen wir natürlich zukünftig auch davon, dass der Arbeitsort ja nicht mehr nur lokal ist, sondern halt letzten Endes auch ja komplett anders aufgebaut sein wird in der Zukunft.
Ja. Wenn jeder, der mir die Frage stellt, rechnet erstmal damit, dass ich quasi mit 1000 Sicherheitslücken um die Ecke komme und erstmal alles daran schlecht mache. Aber eigentlich ist es völlig umgekehrt. Ich bin ein großer Freund davon, dass das gerade passiert, weil es ermöglicht wahnsinnig viele Chancen für Unternehmen, für die Arbeitnehmer natürlich auch. Und man muss eins auf dem Schirm haben. Es wird damit eine Lösung für ein Problem geschaffen, was wir längst hatten. So, das heißt, auch wenn wir, ich sag mal jetzt vor einem Jahr, das mit dem Thema Homeoffice noch nicht so verbreitet war, das heißt nicht, dass es kein Homeoffice gab. So, das heißt, die Leute sind trotzdem mit ihren Computern, haben sich sonst wo eingeloggt und haben trotzdem dies und das und jenes gemacht. Und was wir jetzt tun, natürlich wird es mehr geöffnet, aber vor allem haben wir jetzt die Chance, es zu kontrollieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache eigentlich. Es wurde nicht hier vorher. Vorher haben Mitarbeiter, denen abends noch was eingefallen ist, die haben sich schnell eine WhatsApp geschrieben. Da wird sich jeder Datenschutzexperte in den Kopf schießen. So, jetzt hat man den oder sollte denen die Kanäle schaffen, sich auszutauschen, und zwar sicher auszutauschen. Ja, natürlich öffnet das gerade zahlreiche Schwachstellen und öffnet Türen auch für Angreifer, was man ja auch, wenn man in den Medien nach Corona Seite 1 auf Seite 2 blättert, steht da meistens irgendwas mit IT-Sicherheitsvorfällen. Logisch, jeder Umbruch schlägt erstmal Wellen, aber ich glaube, dass das wahnsinnig hohe Chancen bietet und vielleicht auch im Thema Awareness ein bisschen einen kleinen Schub versetzt. Aber ich habe versprochen, da noch was zu sagen. Also natürlich öffnet es Lücken. Das Wichtigste ist vor allem jetzt Thema Awareness, die Mitarbeiter dieses Bewusstsein zu schaffen. Mitarbeiter im Homeoffice, auch mit Phishing-Attacken, mit denselben Methoden, die ich vorher hatte, anzugreifen, ist teilweise noch viel einfacher als vorher im Unternehmen. Mitarbeiter rechnen damit, dass sie jetzt neue technische Dinge an die Hand bekommen. Wir sind wahnsinnig erfolgreich damit, dass wir jetzt eine Rundmail schreiben, die angeblich von der internen IT kommt, wo drin steht, ja, wir haben jetzt ein neues, ganz datenschutzsicheres Videoportal selber aufgesetzt. Bitte einmal einloggen und gucken, ob die Kontakte noch da drin sind. So, mit solchen Geschichten. Das hinterfragen Mitarbeiter heute nicht mehr so, weil sie es gewöhnt sind, dass halt ständig was Neues kommt. Da muss man am Ball bleiben. Und ansonsten halt die Türen, die man öffnet nach außen, so viele sind es ja nicht, die halt ja, wie ich es beschrieben habe, einmal von einem Menschen, der weiß, was er tut, einfach prüfen lassen. Und wenn das 2-3 Mal geprüft wurde, dann ist es auch gut, weil dann weiß ich, welche Türen habe ich, wie habe ich die gesichert? Ende der Durchsage. Das ist eine Chance. Und für die Menschen da draußen, ich habe schon gesagt, es gibt noch coolere Methoden als nur per E-Mail zu phishen. Ich sage seit Jahren, dass für mich die Zukunft der Hackerangriffe, und das geht da jetzt in die Kerbe rein, oder die Zukunft der IT-Sicherheit nicht nur dieses Thema Verschlüsselung, Entschlüsselung ist. Alle sagen immer, es ist ein Thema der Verschlüsselung. Aber diesen Wettlauf, Verschlüsselung, Entschlüsselung, den gibt es ja schon seit Jahren und der geht einfach immer weiter. Was neu ist, ist das Thema, ja, KI und das Thema, was wir auch haben in Videobearbeitung. Und wer auf YouTube geht und mal nach Deepfake-Videos guckt, das kennt sogar der ein oder andere Thema Fake News. Er wird sehen, dass es wunderschöne Methoden gibt, wie ich hier jetzt stehen kann und ich rede dann halt nicht als Arve Zang, sondern ich sehe plötzlich aus und mit ein bisschen Audiobearbeitung klinge ich dann auch plötzlich wie Putin. So, witzige Sache, kann man machen. Ich habe schon relativ früh gesagt, ich glaube, dass darin eine Zukunft des Social Engineering und der Hackerangriffe liegt, weil ich muss keine E-Mails mehr versenden, ich kann Videos fälschen. Und was ich dazu brauche, ist Videomaterial meiner Opfer, aber was machen wir denn heute? Was wir jetzt gerade machen, wir sind mittlerweile ständig irgendwo in Webkonferenzen, wo wir unsere Stimme, unser Gesicht alles preisgeben. Ich kann Deepfake-Videos, ich glaube, für 10 € im Internet zusammenschneiden lassen. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann wie jeder Streamer auf YouTube, Twitch und wie die Plattform alle heißen, meine Kamera simulieren. Das heißt, ich könnte heute hier stehen und ein Video abspielen und es würde als Kamera im Meeting landen, ohne dass jemand den Unterschied merkt. Und das kann ich vorher gefälscht haben. Das heißt, wo ich vielleicht vor einem Jahr gesagt habe, hallo, liebe Mitarbeiter, hier ist der Chef, überweist mir doch mal bitte Geld ins Ausland. Das kann ich heute mit minimaler Vorarbeit, kann ich als in einem Videocall als Chef zu den Mitarbeitern reden. Wir sind noch nicht ganz da, wo ich denke, dass es hingehen wird, aber das ist was, wo wir auch gerade viel machen, wo wir unsere Angriffe verfeinern, wo ich glaube, das eröffnet was, wo gerade die Menschen im Homeoffice generell im Thema auch Webkonferenzen, diese neue Art der Zusammenarbeit, dadurch, dass wir das Gespräch digitalisieren, werden sich auch für Hacker dann auch Möglichkeiten geben, die dann irgendwann jeden betreffen, wo man sich immer Gedanken machen sollte, welche Informationen gebe ich wann wo über mich preis.
Spannenden Punkt, den du ansprichst, gerade das Thema KI. Ich glaube, das wird viel zu oft vernachlässigt. Vielleicht auch aus dem Grund, weil es momentan noch nicht so weit ist. Aber du hast natürlich recht, gerade was so Video-Fakes angeht. Und wir sehen es ja auch mittlerweile, Filter, die man einsetzen kann oder sonst was, das sind ja auch schon Arten von Video-Fakes und wie gut die mittlerweile performen. Ich denke da nochmal zurück an Filter von vor 2 Jahren, die wir aus Social Media nutzen konnten und welche, die wir heute nutzen. Das ist schon faszinierend, wenn man da sieht, wie man sich selber auch verändern kann. Also ich brauche kein Retuscheprogramm mehr, das läuft mittlerweile komplett automatisiert und ist auf jeden Fall ein Thema, was man im Hinterkopf haben sollte, ne?
Ja, und was ich hoffe immer, wenn ich sowas erzähle, dass ich das Thema auch für den einen oder anderen, der sich sonst nicht für IT-Sicherheit interessiert, ja, vielleicht nicht ganz spannend mache, aber mal ein bisschen eröffne, zu zeigen, diese Grenzen sind sehr, sehr verschwommen. Also ja, wir haben natürlich in dem Moment, wo wir in einem Unternehmen testen und da sitzt einer meiner zertifizierten White Hacker neben einem ITler des Kunden und die spielen sich da die Bälle zu. Das ist, sage ich mal, ein technisches Level, wo ganz ehrlich gesagt, da steige auch ich weiß mittlerweile viel, aber da steige auch ich irgendwann aus. Aber das heißt nicht, dass dieses Thema einen nicht zu interessieren hat. Jeder hat heutzutage irgendwas, wo IT-Sicherheit ihn betrifft und wo man halt quasi in seinem Privatleben den Arztbesuch hat. Wo ja auch viele stiefmütterlich mit umgehen und sagen, okay, wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann höre ich auch keine Bad News und solange ich nicht drüber nachdenke und rede, wird mir auch nichts passieren. Aber das ist halt hier an der Stelle ganz ähnlich und viele der Sachen, die wir machen, auch diese Phishing-Simulation haben wir auch bei uns auf der Plattform mittlerweile. Das sind dann halt simulierte Angriffe, die nicht mehr auf die IT abzielen, sondern auf die Menschen. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man sowas halt ab und zu mal über sich ergehen lässt und dabei kann man auch wirklich Spaß haben, auch wenn man nicht ITler ist. Da kann man auch wirklich lustige Witze mitmachen und gucken, wenn man das nicht zu ernst nimmt, einfach gucken, okay, woran erkenne ich es? Erkennt es mein Kollege? Sag's ihm noch nicht, vielleicht fällt er noch drauf rein. Wir hatten einen Kunden, da ist ein IT-Leiter war krank und ist zu Hause am Handy in geistiger Umnachtung auf eine Phishing-Attacke reingefallen. Und seine Kollegen haben sich so gefreut, die haben ihm sein Passwort ausgerückt über den Arbeitsplatz gehängt. Das war schon recht drastisch. Aber man kann da, wenn man nicht zu ernst in die Thematik geht, sondern wirklich auch sich ein bisschen gegenseitig herausfordert, die Technik den Technikern überlässt, aber all das drumherum, Fake-Videos, KI, gefälschte E-Mails, gefälschte Anrufe, Anrufe kann ich genauso fälschen wie E-Mails, einfach so ein bisschen das, wie damals den Klingelstreich behandelt, sage ich mal, und einfach mit einem Lächeln dran geht, dann macht das Thema auch Spaß und man kann wirklich was erreichen, was man mit 100.000 Euro Firewalls nicht hinkriegt.
Da wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ich meine, du hast jetzt ja einiges an Insights geteilt. Willst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was du sagst, was können wir heute als Unternehmen machen, um zumindest eine Basis zu schaffen oder eine gewisse Grundsicherung zu haben? Was sind so die Basisthemen, mit denen ich mich einfach auseinandersetzen muss?
Ja, als Unternehmen fange ich da an in der Informationssicherheit, nicht in der IT-Sicherheit. Als Unternehmen stelle ich mir zuerst die Frage, was in meinem Unternehmen ist schützenswert? Welches IT-System ist wirklich schützenswert? Und welcher Account, welcher Benutzer-Account, also sprich welcher Benutzer, welcher Mensch ist wirklich technisch gesehen schützenswert? In dem Moment, wo ich das für mich identifiziert habe, in dem Moment kann ich diese Dinge schützen, ganz einfach. Indem ich die Systeme, die von außen erreichbar sind, ab und zu prüfen lasse, durch so ein Produkt, wie wir es haben, zum Beispiel, oder halt von jemand anderem. Hauptsache, es sitzt nicht nur eine Software dahinter, sondern auch ein Mensch, der mit einem kommuniziert. Dass ich die Mitarbeiter, die ich als sensibel eingestuft habe, dass ich die schule, zum Beispiel über Webinare mit Live-Hackings und was es da alles gibt, oder halt am besten dann auch teste mit Phishing-Kampagnen, das funktioniert wunderbar. Und das regelmäßig und immer gucken, wie viele geben es noch ein, irgendwann bei null zu landen, ist das Ziel. Und dann abschließend zu sagen, das, was ich jetzt noch quasi an Restrisiken für mich erkannt habe, das löse ich durch eigenen Gehirnschmalz. Ich gehe nicht irgendwo hin und kaufe mir was Teures ein, was vielleicht selbst zum Risiko wird, sondern ich denke selber darüber nach. Und das ist was, diese eigenen Lösungen, das ist was, wo man wirklich sicher wird und wo man kein Geld für ausgibt. Alles, was ich hier gerade genannt habe, ist super günstig. Da haben wir noch nicht eine teure Firewall von gekauft. Ein Beispiel da zum Abschluss, und zwar war das Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres hat mich ein Kunde damit völlig überrascht. Der hat mir eine Sicherheitslösung in die Hand gegeben, die für mich neu war. Und zwar hat das kein ITler getan, sondern ein Dame aus dem Marketing. Und zwar waren wir im Nachgespräch nach so einer Phishing-Kampagne und wahnsinnig viele Leute sind drauf reingefallen und alles. Und dann saß da die Dame aus dem Marketing und sagt, ja, also ich habe die Mail gar nicht erst geöffnet. Dann habe ich gefragt, ja, warum denn? Wir haben die perfekt gefälscht. Also das kam ja nicht von irgendeiner russischen Adresse, das war euer Unternehmensname und alles da drin. Man konnte das nicht erkennen. Wie hast du das gemacht? Dann hat sie gesagt, ja, sie hat bei sich eine Ordnerstruktur in ihrem E-Mail-Eingang. Alle Mails von der IT landen im Ordner IT, alle Mails von Vertrieb landen in Vertrieb, Geschäftsführung und so weiter. Ja, einfach das strukturiert, nicht aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, weil sie eine ordentliche Person war. Nun war es so, wir haben statt unternehmensname.de sowas wie unternehmensname.com verwendet, um die Mail zu schreiben, dass sie identisch aussieht. Aber das System hat natürlich gesagt, okay, .com ist nicht .de und die Mail, die eigentlich vom IT-Admin kam, landete deshalb nicht im Ordner IT, sondern im Allgemeinordner. Und die hat gesagt, das Ding landete nicht in IT im Allgemeinen, das konnte nicht echt sein. Und ich war völlig baff, weil wir haben bisher niemanden gehabt, der es geschafft hat, diese Attacke technisch zu blockieren. Und so, ich habe vorher noch gar nicht über sowas nachgedacht. Total genial. Kann man jedem mit direkt schon mal als Sicherheitsvorschlag geben. Eine Attacke, die sonst sicherheitstechnisch oder IT-technisch kaum zu blocken ist, kann man durch solche Kleinigkeiten aushebeln. Und viele Leute werden einem viele teure Dinge verkaufen wollen, wie man sowas technisch hinkriegt. Kann man vergessen. Kostet keinen Cent. Kostet eine Stunde Arbeit, sein Postfach zu sortieren und danach ist man sicherer als vorher. Und so funktioniert es quasi in der gesamten IT-Sicherheit. Selber Gedanken machen ist das A und O.
Arvid, tolles Beispiel jetzt auch nochmal am Ende, das auch wirklich zeigt, dass man mit Überlegungen, Struktur und einfach auch Abstimmung schon mit kleinen Themen eine große Wirkung bewirken kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was natürlich auch jetzt direkt jeder für sich auch umsetzen kann, ins Unternehmen mit reinnehmen kann und damit auch ein Stück weit ein bisschen für mehr Sicherheit sorgen kann. Ansonsten, ich hatte schon mal gesagt, ich verlinke mal eure Videos in den Shownotes. Das heißt, da kann sich jeder auch dann ein bisschen mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen, auf euch zugehen. Und ansonsten erstmal vielen Dank für die Insights und alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. Hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.